Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Willkommen im Juli-Rückblick unseres libertären Podcasts im anarchistischen Radio Berlin. Auch für diesen Monat haben wir wieder ein paar Nachrichten aus aller Welt in unserem Newsroom zusammengetragen. In Berliner Bethanien sprachen wir mit gleich zwei Strukturen aus dem Kontext des A-Cafés, einem feministischen Vernetzungsprojekt und einem autonomen Selbstverteidigungskurs. Anschließend nehmen wir mit einem Nachruf Abschied von einem im Juli verstorbenen Genossen. Außerdem haben wir uns bei einem Kongress über Prepping-Strategien informiert und teilen Ausschnitte von dort. Bevor wir im Abschluss in unserer satirischen Presseschau klären, ob und wo im Juli Anarchie geherrscht hat, gibt es noch einen Ausblick auf die A-Tage in Bremen. Bevor wir jetzt in den Newsroom wechseln, noch die Erinnerung an unsere A-Radio-Soli-Party. Am 20. September wollen wir mit euch im Syndikat feiern. Kommt vorbei, bringt Friends mit und greift euch das Karaoke-Mikro. Jetzt aber zu den Nachrichten.
Herzlich willkommen zum Anarchisten Newsroom. Wir haben dieses Mal folgende Themen für euch aufgeschnappt und geben eine Kurzfassung der in den Shownotes verlinkten Artikel an euch weiter. Aufräumarbeiten in der Colonia Dignidad, Drohnenkrieg in der Hölle von Gaza, Schwedens Regierung bastelt am Prison Industrial Complex und Österreichs Polizei im Zeichen deutscher Tradition. Santiago de Chile, staatliche Enteignung in Chile. Bei der Aufarbeitung der Gräueltaten der ehemaligen Sekte Colonia Dignidad ist Chile einen wichtigen Schritt vorangekommen. Ein nun unterzeichnetes Dekret soll zur Teilenteignung des Ortskerns der früheren Sektensiedlung führen. Dort soll eine Gedenkstätte errichtet werden. In der Siedlung deutscher Kolonisten waren Zwangsarbeit, Gewalt und sexueller Missbrauch an der Tagesordnung. Während der chilenischen Militärdiktatur diente das Gelände außerdem als geheimes Folterzentrum. Ein Teil der ehemaligen Sektenmitglieder lebt bis heute auf dem Gelände. Sie betreiben dort Landwirtschaft und Gastronomie mit bayerischem Flair. Auch diese Betriebe sind von der Enteignung betroffen. Gaza, like a video game. Israel setzt die Vertreibungen im Gazastreifen mit Granatenfeuerdrohnen durch. Das israelische Militär hat eine Flotte von chinesisch hergestellten kommerziellen Drohnen bewaffnet, um Palästinenser in den Teilen des Gazastreifens anzugreifen, die es entvölkern will. Laut Interviews mit Soldaten und Offizieren, die im Gazastreifen dienten, werden die Drohnen manuell von Truppen vor Ort betrieben und häufig verwendet, um palästinensische Zivilisten zu bombardieren und sie zu zwingen, ihre Häuser zu verlassen oder zu verhindern, dass sie in vermeintlich evakuierte Gebiete zurückkehren können. Stockholm. Schweden mietet Gefängniszellen in Estland an. Schweden bewegt sich laut Experten von der sogenannten Rehabilitation hin zugunsten der Massenhaft im US-Stil. Das Land bereitet sich darauf vor, Plätze in estnischen Gefängnissen zu mieten, um der schnell wachsenden Anzahl gefangener Menschen gerecht zu werden. Der Umzug in die Auslagerung von Gefängnisplätzen ist Teil einer Reihe von Richtlinien, die darauf abzielen, das schwedische Strafjustizsystem entsprechend zu verändern. Laut einem kürzlichen Bericht der schwedischen Gefängnis- und Bewährungshilfe könnte die Zahl der Gefangenen im schlimmsten Fall von 7.800 in diesem Jahr auf 41.000 Menschen im Jahr 2034 anwachsen. Kärnten. Razzia am Perschmannhof. Am Sonntag, dem 27. Juli, fand in der Gedenkstätte und im Museum Perschmann ein massiver Polizeieinsatz statt. Es ist dies die erste dokumentierte Hausdurchsuchung in einer NS-Gedenkstätte seit 1945. Die Kärntner Polizei kreuzte mit einem Großaufgebot von 7 Polizeifahrzeugen, 30 teils schwer bewaffneten Polizisten, Drohnen, Polizeihunden und einen Polizeihubschrauber auf dem Museumsgelände auf. Begründet wurde der Einsatz von Seiten der Polizei mit Ermittlungen gegen vermeintlich wildes Kampieren und Parkvergehen. Zum Zeitpunkt des Einsatzes fand vor Ort ein antifaschistisches Bildungscamp statt.
In
Im Rahmen des AKFs in Bethanien hat das feministische Vernetzungsprojekt, die Feministische Front, seine Arbeit vorgestellt. Sie wünschen sich eine neue feministische Bewegung im deutschsprachigen Raum und wollen AkteurInnen zusammenbringen. Ihre Ziele und ihre bisherige Arbeit beschreiben die AktivistInnen so.
Unser Ziel oder unser Anspruch ist es, eine Plattform zu schaffen, und zwar im physischen Sinne, also im Sinne von Menschen wirklich zusammenbringen, unterschiedliche feministische AkteurInnen. Und so ein bisschen ausgehend auch von der Analyse, dass es keine geeinte, starke feministische Bewegung in Deutschland gibt aktuell. Und unser Anspruch ist sozusagen, strömungsübergreifend zu arbeiten und dennoch mit roten Linien, vor allem Vertrauen aufzubauen, Gemeinsamkeiten herauszustellen und sozusagen auch eine Stärke in der Differenz zu finden und nicht wirklich in der Auseinandersetzung und im Austausch. Und sozusagen feministische Werte als Basis zu nehmen und davon ausgehend gemeinsam zu arbeiten und sich zu unterstützen bundesweit. Und genau, was haben Menschen sozusagen von der feministischen Front oder so, was bringt das? Jetzt mal ganz platt gesagt, ist einmal eine Einigkeit in der Differenz zu finden und auch eine plurale feministische Bewegung zu gestalten und gemeinsam sich darin zu bewegen, im Austausch zu sein, Vertrauen zu schaffen, das heißt auch sich kennenzulernen, praktisch auch aus unterschiedlichen Städten und regionalen Kontexten. Bisher eben sind wir in Deutschland vor allem unterwegs und auch sichtbar zu machen, sozusagen, wer überhaupt wo zu welchen Themen arbeitet, Menschen zusammenzubringen, Gemeinsamkeiten zu finden und ja auch sich solidarisch kritisch zu begegnen, also so durchaus eine kritische Auseinandersetzung zu gehen, aber auch so mit dem Grundvertrauen eben von wir arbeiten für eine gemeinsame Sache und eine Gegenmacht aufzubauen, sowohl gegen patriarchal-kapitalistische Vorherrschaft, aber auch liberale feministische Tendenzen. Ja, und wir haben sozusagen als ein Konzept, das wir uns überlegt haben, dass wir mit Verbündeten und mit MitstreiterInnen arbeiten, und ganz knapp gesagt sind Verbündete Menschen und Gruppen, also es können Einzelpersonen, aber auch Gruppen sein, die sich sozusagen, die einstimmen, sagen, okay, wir wollen in diesen Prozess gehen und gegenseitig vertrauen und respektvoll begegnen und auf der Basis gemeinsam zusammenarbeiten und auch eben Verantwortung für politische Arbeit und unseren Genossinnen gegenüber übernehmen. Genau, und dafür haben wir, wie heißt das?
Ein Arbeitskonsens?
Ja, danke. Ja. Arbeitskonsens, den sozusagen Menschen, die sich interessieren, eben für eine festere Art von Verbindung und von Zusammenarbeit, dann auch lesen können, also schriftlich festgehalten. So arbeiten wir auch auf unterschiedlichen Sprachen auf und darauf basieren sozusagen Stimmen eben zusammenzuarbeiten. Und MitstreiterInnen sind eben Menschen, die Teil der feministischen Bewegung sind oder Gruppen, die so, sag ich mal, loser interessiert sind, informiert bleiben wollen, aber jetzt nicht direkt in eine Zusammenarbeit einsteigen und dementsprechend auch nicht dem Arbeitskonsens in vollem Umfang zustimmen müssen.
Die Idee ist ja, keine eigene Organisation aufzubauen, sondern Organisationen, Aktivistinnen und feministische Initiativen zu unterstützen, das heißt irgendwie eine Plattform für Austausch zu schaffen. Und dieser Plattform für Austausch muss halt leider auch irgendwie organisiert werden. Das heißt, das, was wir jetzt seit einem Jahr machen, ist, dass wir die ganze Zeit in Gespräche gehen mit anderen AkteurInnen und gucken, was brauchen sie eigentlich und wie kann man das umsetzen. Und diese Umsetzung sieht aktuell so aus, dass wir verschiedene Organe haben innerhalb von unserer Struktur, die wir dafür nutzen können, diesen Netzwerkausbau oder diese Plattform, den Aufbau auszutauschen. Dazu gehört eine Arbeitsgruppe, die Bürokratie macht, das heißt nichts anderes als E-Mails schreiben, outreachen, mit Leuten in Kontakt gehen. Eine Arbeitsgruppe, die Kommunikationssysteme aufbaut, entwickelt und guckt, wie kann man eigentlich kommunizieren, was nicht irgendwie der nächste Signalchat ist, sondern wie kann man tatsächlich ein Forum aufbauen, eventuell. Da arbeiten wir mit einem Serversystem und sind gerade in so einem Austausch von, wie kann man verschlüsselte Server aufbauen, die nicht abhängig sind von Big Data, aber zugänglich genug, dass es halt nicht irgendwie über fünf Ecken und über frag mich nicht was zugänglich ist. Dann natürlich eine Arbeitsgruppe zur Awareness, dazu sagen wir später noch was. Eine Gruppe, die eben alles, was so Außendarstellung ist, Wir haben eine strategische Diskussion, also die Frage, wenn man eine pluralistische, feministische Bewegung haben möchte, was sind rote Linien? Also wir wollen natürlich gegen den liberalen Konsens angehen, aber wir müssen halt auch gegen den rassistischen und transfeindlichen Konsens innerhalb der feministischen Bewegung in Deutschland vor allem angehen, weil das, was Ali Schwarzer in den letzten 20 Jahren aufgebaut hat, eben irgendwie keinen Gegenpol hat, leider, im großen Raum. Also es gibt 1000 tolle Initiativen, aber sie sind halt keine gemeinsame Kraft. Dann gibt es im Netzwerk Aufbau eine Verantwortung, darüber diese Austauschgeschichten zu organisieren. Dazu gibt es natürlich irgendwie so Sachen wie heute. Also wir gehen in Räume und versuchen, die Idee weiterzutragen und so vielen Menschen wie möglich das physisch irgendwie zu zeigen, was unser Plan ist und abzufragen, was sind eure Ideen, was quasi, wie können wir weiterentwickeln, was ist eure Kritik, was sind eure Erfahrungen im feministischen Raum. Und wir organisieren alle 3 Monate eine Vernetzung, aber dazu kommen wir später. Und dann gibt es noch eine weitere Initiative, das sind so Kränzchen, die wir jetzt angefangen haben zu organisieren, vor allem in Ost-Berlin, zusammen mit verschiedenen Strukturen, wo es nochmal einen Begegnungsort gibt auf einer anderen Ebene, also weniger inhaltlich und mehr mit einem informelleren und praktischen Ansatz. Und tatsächlich aktuell sind wir noch so organisiert, dass wir die Updates aus den verschiedenen Arbeitsgruppen in 2-mal monatlich stattfindenden Plenum quasi uns gegenseitig kommunizieren und langfristig arbeiten wir daran, irgendwie eine andere Form von transparenter Kommunikation zu haben untereinander, weil wir eben natürlich auch nicht von jeder Person verlangen sollten, auf einem Plenum vorbeizukommen, weil so funktioniert eben feministische Arbeit eigentlich nicht. Plenar sind an sich total kapazitätenfressend, haben eine extreme Hürde. Menschen haben nicht die Zeit, sich alle 2 Wochen hinzusetzen. Trotzdem sind sie natürlich Teil einer feministischen Bewegung und müssen informiert bleiben. Und dafür arbeiten wir gerade an einer Form, an irgendeiner Form von digitaler Kommunikation, die das ablösen kann, langfristig, aber leider aktuell noch nicht. Ganz allgemein bei uns Projekte werden vorgestellt, abgestimmt, geguckt, wie passt es in die Strategie eines Aufbaus von so einer Plattform. Und dann guckt man, wie man es durchführt.
Die Vernetzung zwischen den Gruppen und Einzelpersonen findet dabei zum Beispiel über regelmäßige Workshops in verschiedenen deutschen Städten statt. Im feministischen Kaffeekränzchen sollen dazu praktische Erfahrungen ausgetauscht werden. Daneben gibt es weitere Arbeitsgruppen, etwa im Bereich Awareness-Arbeit.
Wir haben auch seit relativ kurzer Zeit die AG Awareness. Das ist aus einem Bedürfnis auch sozusagen zustande gekommen in diesem bundesweiten Vernetzungstreffen, ne, wo unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen mit verschiedenen, auch nochmal so einem feministischen Grundhaltung und Verständnis für eine gemeinsame Arbeit, aber doch auch für, wir begegnen uns aus unterschiedlichen Erfahrungen heraus und teilweise mit verschiedenen Zielen und Ansprüchen und so. Unser Wunsch ist, einen Raum zu schaffen, in dem sich Menschen mit verschiedenen Erfahrungen wohl und so sicher wie es eben geht, wenn Menschen sich begegnen, fühlen können. Und da haben wir angefangen, uns mit Awareness als, sag ich mal, kollektive Fürsorgepraxis und Basis solidarischer Politiken auseinanderzusetzen. Also nicht in dem Sinne von, wir müssen uns jetzt alle wohlfühlen und so ein bisschen Beispielpolitik, sondern so ein Verständnis davon, von, dass wir gut miteinander im Raum sein können und auch Konflikte navigieren oder Themen besprechen, die vielleicht herausfordernd sind oder wo wir sehr unterschiedliche Meinungen drin haben, ist für uns eine Basis, um das, was wir vorhaben, nämlich eine pluralistische, feministische Bewegung aufzubauen, überhaupt möglich zu machen. Also das so als Grundlage zu verstehen, wie können wir gut miteinander in Kontakt sein, auch wenn es schwierig und anstrengend wird, und wie können wir Verletzungen, die aus Grenzüberschreitungen unterschiedlicher Art resultieren, minimieren. Wir werden es nicht komplett verhindern können, weil wir sind Menschen und wir sind in dieser Welt, so wie sie aktuell strukturiert ist, aufgewachsen. Das heißt, wir haben alle Unterschiedliches verinnerlicht und erlebt und das kommt auch in unserer politischen Arbeit zu Trage. So, das wollen wir erstmal sozusagen anerkennen und davon ausgehend schauen, wie wir gut miteinander umgehen können. Und ja, perspektivisch eben auch Diskussionen und Gespräche führen, die vielleicht anstrengend und herausfordernd sind, aber die uns im Endeffekt weiterbringen oder vielleicht auch unsere politische Haltung nochmal reflektieren lassen und unsere Position schärfen, sozusagen. Genau, und wir treffen uns als spezifische AG regelmäßig und arbeiten das mit der ganzen Gruppe aus. Also dazu gibt es immer wieder auch bei den Vernetzungstreffen Angebote, Feedbackmöglichkeiten und so, und auch gemeinsames Lernen, weil Menschen da sehr unterschiedliche Erfahrungen und Kompetenzen haben.
Die vollständige Version dieses Vortrags erscheint demnächst bei uns als Sonderfolge. Die Gruppe hat bisher leider keine Webseite. Infos gibt es nur auf Instagram. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das A-Café veranstaltet jeden Dienstag um 20 Uhr eine KÜFA, bei der auch regelmäßig Veranstaltungen zu verschiedenen Themen stattfinden. Es befindet sich neben dem Tonsteine Scherbengarten, Bethaniendamm 26. Die Türe ist über einen Aufsteller gekennzeichnet. Sie freuen sich immer über neue Gesichter und es ist definitiv einen Besuch wert. Hier ein Gespräch mit einer Person eines weiteren Projektes dort.
Du bist Teil von einem Selbstverteidigungskurs von einem Autonomen.
Genau, wir sind bald weg. Wir haben uns Anfang des Jahres gegründet, beziehungsweise hatten so die Idee, nachdem wir Selbstverteidigungs-Crashkurs im Sinne des AKPs angeboten hatten. Und dann haben wir halt einfach gemerkt, dass Leute richtig Lust haben, regelmäßig weiterzumachen. Und dann haben wir überlegt, hey, wie können wir das denn irgendwie starten? Weil in der Planung war jetzt erstmal auch nur noch mal so, vielleicht alle halbe Jahre mal was zu machen. Aber der Bedarf war auf jeden Fall so, dass er passieren sollte. Und dann habe ich mich mit den Menschen vom AKP zusammengetan. Und wir haben so ein erstes Konzept geschrieben und dann ist immer mehr Ideen gekommen. Dann haben wir zufälligerweise halt dann einen Sportraum gefunden, der auch in der Nähe von der KÜFA ist. Und dann haben wir halt da angefragt, ob wir da vielleicht einen Slot haben können. Dann hatten wir zuerst so einen Nachmittagsslot bekommen, wo wir schon sofort gemerkt haben, oh wei, da können bestimmt keine Menschen. Aber wir versuchen es einfach mal und dann haben wir dann auch irgendwie noch eine trainierende Person von einem anderen neu initiierten Sportverein auch angesprochen und haben einfach gesagt, hey, wir wollen da gerne was weg von so typischen Sportangeboten aufbauen. Hättest du mal Lust vorbeizukommen? Dann haben wir uns auch alle wieder getroffen. Und dann ist Anfang Mai tatsächlich waren dann die ersten Trainings zu diesem viel zu frühen Slot, wo wir dann alleine da saßen. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass wir einen späteren Slot an dem Dienstag, wenn auch die KÜFA ist, kommen konnten. Und dann wurde uns ja die Bude eingerannt, kann man sagen. Also wirklich beim ersten Mal waren wir völlig überfordert. Wir dachten so, ja, wenn drei Leute kommen, dann haben wir es richtig gemacht. Aber es war super, super voll. Ich glaube, es waren da 12 oder 13 Menschen da. Genau, und jetzt ist es eigentlich so, dass jedes Mal mindestens, also wir haben herausgefunden, dass es nur mit 10 Spots möglich ist, sodass es wirklich auch sicher ist und dass man auch gut mit PartnerInnen trainieren kann. Genau, und jetzt ist es eigentlich so, dass wenn wir donnerstags vorher die Umfrage reinschicken, dann ist innerhalb von einem Tag, melden sich ganz viele Menschen an, aber wir haben eine Warteliste eingeführt und versuchen dadurch auch zu rotieren und ein bisschen mehr Platz für Menschen zu schaffen, die neu dazukommen wollen. Und ja, wir haben halt den Fokus auf ganz feministische Selbstbestimmung, weil wir halt glauben, dass halt viele Sportangebote, die im Moment existieren, sehr hart irgendwie zugänglich sind, sich nicht genug Gedanken darüber machen, wie es für gerade auch Thin People ist, überhaupt hinzukommen. Na, wir haben einfach festgestellt, dass halt bei vielen Sportangeboten einfach der Safe Space fehlt und deshalb haben wir auch ein Selbstkonzept geschrieben, wo wir halt immer sagen, guckt da bitte rein, versucht halt, euch zu reflektieren in eurem eigenen Verhalten. Wie nimmt man Raum ein? Wie macht man das vielleicht auch unbewusst? Und wie kann man daran arbeiten? Und wir versuchen auch immer mit einer Check-in-Runde zu starten, dass halt alle Menschen wissen, okay, der Safe Space ist jetzt irgendwie geöffnet. Feedback machen wir ganz viel. Und da kommt auch wirklich jetzt so nach der Zeit, wo man so ein bisschen Vertrauen bekommen hat, kommen Leute mit Ideen auf uns zu und sagen, hey, das wäre cool, wenn wir das noch anpassen. Können wir vielleicht die Umkleideslots nochmal anpassen? Und ja, da merken wir einfach, dass da ein großes Bedürfnis ist, so als Gruppe auch zusammenzuwachsen, Vertrauen untereinander zu finden, um dadurch besser trainieren zu können. Ja, aber langfristig ist unser Fokus auch nicht nur auf Training, sondern auch auf der Auseinandersetzung damit, was bedeutet Selbstverteidigung und Selbstschutz in einem feminist- oder transfeministischen Sinne. Wie gehen wir da auch vielleicht mit gewissen Sozialisierungsthemen um und wie können wir da irgendwie auch inhaltlich mehr drankommen und uns eben von einer typischen Sportgruppe abzusetzen und nicht nur sagen, wir trainieren und alles andere bleibt so, wie es ist, sondern wir wollen da langfristig halt wirklich mehr reingehen, Workshops nochmal größer anbieten, auch mehr Crashkurse wieder anbieten, dass sowohl regelmäßiges Training als auch irgendwie so Fokuspunkte gesetzt werden können, um gemeinsam voneinander zu lernen und hoffentlich, dass Leute sich empowered genug fühlen, selber was anzubieten. Das wäre so ein bisschen unser großer Traum. Dafür suchen wir natürlich auch Räume und Kollektive, die sich uns anschließen wollen. Genau, da würde ich mich sehr freuen, wenn wir da ja in Zukunft auch bessere Vernetzung untereinander haben, um einfach von dem, was wir so jetzt auch mitgenommen haben, alleine in der kurzen Zeit ja, irgendwie aufbauen zu können und zu sagen, hey, lasst uns das doch größer gemeinsam machen, aber trotzdem in der Selbstverwaltung zu bleiben und autonom zu bleiben, dass es eben nicht so ist, dass der Fokus nur auf der trainierenden Person liegt und wenn die weg ist, dann geht halt gar nichts mehr, sondern so viel Empowerment, dass man dann irgendwann vielleicht selber weitermachen kann und sagen kann, hey, ich übernehme hier, ich helfe hier aus. So, ich konnte mir das am Anfang auch nicht vorstellen, aber der Need war so groß, dass wir einfach gesagt haben, wir versuchen, wir machen das jetzt. Ich habe auch davor noch nie eine Gruppe aufgebaut und jetzt wird es irgendwie. Und ja, ich glaube, ehrlich zu sich selber sein, ehrlich zu allen Teilnehmenden zu sein, ist das Wichtigste, uns eine gute Fehlerkultur zu haben und zu sagen, es passiert Dinge, die nicht optimal sind, aber lasst uns darüber sprechen und lasst uns nicht deshalb sagen, das hat sowieso alles keinen Sinn.
Was ist denn der Grund genau für Selbstverteidigung? Also ich kenne eine andere Gruppe, die sagt zum Beispiel auch, dass sie bei Konflikten in den Kiez kommen wollen, anstatt dass die Polizei kommt zum Beispiel oder generell so eine Gegenmacht aufbauen gegen zum Beispiel Faschos, die durch die Straßen marodieren und so.
Ja, also ich glaube, unser Gedanke ist da auf jeden Fall auch so, dass Community sich selber schützen muss. Also gerade queer trans people müssen einfach sich selber schützen, weil auf den Staat einfach absolut kein Verlass ist. Das sehen wir jeden Tag, das sehen wir da drin, dass Rechte abgeschnitten werden, dass halt auch negiert wird, dass diese Menschen überhaupt existieren. Also wenn man jetzt das Frauengewalthilfegesetz zum Beispiel nimmt, sieht man ganz klar, es wird reduziert auf Cis-Frauen und das zeigt halt, der Need ist so groß, dass wir lernen, uns selber zu schützen und auch in dem Sinne von, wie wollen wir eben zusammenkommen, also nicht nur schützen jetzt auf der Straße, sondern auch, wie können wir vielleicht Veranstaltungen sicherer machen, wie können wir in Zukunft Räume aufbauen, in denen wir einfach von Anfang an wissen, dass wir sicher sind, indem wir uns mit dem Thema Selbstschutz auseinandersetzen. Und ja, also wir sehen halt einfach ganz klar, es ist ein Thema, was man nicht mehr wegleugnen kann und am besten auch nicht mehr ignoriert, weil das ist gefährlich, sich in einer vermeintlichen Sicherheit, oh, ich kann die Polizei rufen, darauf würde ich mich auf jeden Fall nicht mehr verlassen, weil man da auch da sieht, welche Tendenzen ganz klar sind und es sind halt einfach dann Fakten verdrehen und dann ist man im schlimmsten Fall noch schuld an irgendeiner Situation und die Daten sind rausgegangen. Ja, also wir vertreten auch auf jeden Fall den Gedanken, dass man ehrlich damit umgehen soll, dass man sich auf die Schutzinstitution vom Staat und dem Staat selber nicht verlassen kann und dass wir es halt deshalb selber machen müssen.
Möchtest du sonst noch was erzählen?
Ich glaube, dass man auch durch dieses Zusammenkommen sehr viel Empowerment erfahren kann. Also ich habe viel irgendwie so vorher Sport für mich gemacht, das gar nicht so als kollektiven Moment wahrgenommen. Aber jetzt, wo ich in der Gruppe bin und auch sehe, wie Menschen immer mutiger werden und sagen, hey, wir checken das für uns selber ab, finden sich Leute zusammen, die so ein gutes Trainingslevel zusammen haben, das als auch kollektiven Prozess wahrzunehmen, das ist was, was man, glaube ich, nochmal neu entdecken kann, weil gerade oft Sport und alles, was mit so mit diesem Thema zu tun hat, rutscht ja so schnell in dieses neoliberale Selbstoptimierungsthema ab. Alle machen das für sich super individuell. Aber so ist es eigentlich gar nicht. Und dadurch, dass man Vertrauen zueinander findet und einen Safe Space hat oder darauf, also den aktiv mitgestalten kann, wird auch die Erfahrung der Bewegung und des Gedanken an, wie verstehe ich Sport und wie verstehe ich mich auch in der Gruppe ein ganz anderer. Und das, finde ich, ist was man auf jeden Fall erleben muss, weil viele wünschen sich Community und Solidarität und wünschen sich Verbundenheit, aber finden die Momente nicht, in denen das geschaffen wird. Weil manchmal ist Kommunikation zu anstrengend oder irgendwie zu wenig zugänglich. Und ich finde, gerade dieser Bewegungsmoment hat mir wahnsinnig viel gebracht, einfach mich selber auch einschätzen zu können und einschätzen zu können, wie schön es auch davon ist, wenn die ganze Gruppe sich so gegenseitig supportet. Das würde ich jedem wünschen, die Erfahrung mal zu machen.
The years of abuse, manufacturing of truth, ossification of which strike one more power. I don't master plan to keep controlling the hands of one man in one hand or return. Rest of authority, through acts of cruel brutality, lynching rights and violence in the gods and induced. Now they'll come at time when they'll fight for their crime. Fucking angry chickens are coming home to roost. Exploiters, the murderers, the rapists. Do I take on the guilt for the oceans of blood spilled?
Das war die UK-Folk-Punk-Band Anarcho-Folko mit dem Song Privilege. Und jetzt wird es erstmal etwas besinnlicher.
Am 24. Juli 2025 starb der spanische Anarcho-Syndikalist Octavio Alberola im Alter von 97 Jahren in Perpignan. Perpignan, eine Stadt in Südfrankreich, war nach Francos Sieg im Spanischen Bürgerkrieg zu einer zentralen Anlaufstelle für Aktivistinnen geworden, die Spanien verlassen mussten. Nach dem Spanischen Bürgerkrieg war Alberola als Kind mit seinen Eltern jedoch zunächst nach Mexiko gegangen, wo er nicht nur die Schule, sondern später auch ein Studium als Ingenieur abschloss. Ende der 1950er Jahre unterstützte er die Rebellen um Fidel Castro und Che Guevara, die von Mexiko aus nach Kuba aufbrachen, um den Diktator Batista zu stürzen. In der Zeit war es auch, da er sich der libertären spanischen Jugend im Exil anschloss und entsprechende Kontakte knüpfte.
L'DI se constituye por casualidad, porque cuando se produce la unificación, el objetivo fundamental era reunificarnos, ¿no? Pero claro, ¿para qué? Siempre la lucha contra la dictadura.
Die clandestine Organisation Innere Verteidigung entstand eher zufällig. Denn als der anarchistische Vereinigungskongress von Limoges stattfand, ging es natürlich um eine Wiedervereinigung der verschiedenen Strömungen. Wofür jedoch konkret? Immerhin ging es immer um den Kampf gegen die Diktatur.
1961 einigten sich die drei großen anarchistischen Organisationen CNT, FAI und Fichel dort im Geheimen auf die Errichtung von DI, der Gruppe Innere Verteidigung, die unter der Leitung erfahrener Mitglieder aus dem Exil dem bewaffneten Kampf gegen die Diktatur in Spanien wieder Schwung verleihen sollte. Neben symbolischen Aktionen zielte die Gruppe insbesondere auf die Ermordung Francos ab.
Nosotros ya con los de México, con García Oliver y demás, ya propugnamos que se constituyera un grupo para luchar, efectivamente, para organizar la lucha, ¿no?
Octavio Alberola war Mitglied dieses Koordinierungsgremiums, das zwischen 1961 und 1965 für verschiedenste militante Aktionen verantwortlich zeichnete. Die Mitglieder der anarchistischen Jugend Fichel, darunter Alberola, verfolgten diesen Weg auch nach 1965, als die Älteren sich zugunsten einer Aufrechterhaltung der legalen Strukturen in Frankreich entschieden und DI wieder auflösten. Den bewaffneten Kampf übernahmen dann Gruppen wie Primero de Mayo und Gari. Lebensmotto erscheint ein Zitat von Alberola.
Die einzige Alternative heute ist aufzubegehren oder das zuzulassen, was auch immer aus der Welt werden mag, wenn sie in den Händen der Mächtigen, der technologischen Entwicklung und derjenigen bleibt, die dem Reichtum hinterherrennen.
Octavio Alberola versuchte in seinem Leben dem gerecht zu werden. Er blieb stets aktiv, unterstützte die CNT und ihre Abspaltung CGT gleichermaßen und moderierte beispielsweise von 1980 bis 2000 bei Radio Libertaire in Paris die Sendung Tribuna Latinoamericana. Er veröffentlichte mehrere Bücher, unterstützte ab 2003 mit der Gruppe Galzig die neuen antiautoritären Strukturen in Kuba und hielt unzählige Vorträge. In einer Mail ans A-Radio Berlin erzählte er uns im September 2024, dass er seit einem Jahr im Altenheim in Perpignan lebe und nur 1 bis 2 Stunden am Tag Energie habe, Dinge zu tun. Diese Zeit nutze er jedoch für Recherchen zu einem Buch, an dem er noch schrieb, sowie für die Erstellung von Internet-Memes, etwa zu Elon Musk und dessen Konzept einer vorgeblichen Meinungsfreiheit auf X oder die Absurdität der Existenz von Milliardären. Möge Octavio nun ruhen und mögen auch wir noch so lange aktiv bleiben. Von seinem Wagemut könnten wir uns jedenfalls eine Scheibe abschneiden.
Erinnert ihr euch an die Gruppe Nordkreuz und das Hannibal-Netzwerk? Dort hatten sich Neonazis, teilweise aus Polizei und Militär, organisiert, um sich auf den sogenannten Tag X vorzubereiten. Dazu gehörten Schießtrainings und Waffenlager. Mit einem bewaffneten Umsturz sollte eine rechte Gesellschaftsordnung errichtet und sich politischer GegnerInnen entledigt werden. 2017 flog die Gruppe auf. Generell scheint die Vorsorge auf Bürgerkriege und die individuelle Vorsorge für in Anführungsstrichen unsichere Zeiten, bei konservativen Menschen und Neonazis en vogue zu sein. Das zu ändern hat sich ein kleiner, von Kados organisierter Kongress auf die Fahne geschrieben, der Anfang Juni in Berlin stattfand. Das Ziel dort war es, Prepping aus dem rechten Diskurs herauszulösen und es mit solidarischem, praktischem und politischem Handeln zu verbinden. Denn Krisenvorsorge geht auch anders, kollektiv, inklusiv und gerecht. Doch wie sieht rechtes Preppen eigentlich aus? Julia vom APABITZ und Miro von der Organisation CEMAS erklären das so.
Genau, also man bereitet sich darauf vor, indem man Waffen sammelt, indem man Nahrungsmittel sammelt, indem man sich so darauf vorbereitet. Es geht auch in Richtung Bürgerwehren, die gegründet werden, weil man eben denkt, dass dieser Aufstand, dieser Tag X bald komme. Was wir ganz viel sehen, ist, dass wenn Rechtsextremisten sich auf den Untergang vorbereiten, der ja morgen schon kommt, dass ihnen auch irgendwann langweilig wird. Man sieht das zum Beispiel bei der Gruppe Vereinte Patrioten, die warteten, die verschwörungsideologische Reichsbürgergruppe, die den Bundestag stürzen wollte, die gegen die gerade in 3 Prozessen verhandelt wird, die warteten auf das Startsignal. Der Tod der Queen sollte es vielleicht sein, denn es gäbe eine geheime Allianz, die auf der Welt zuschlagen würde und die Welt befreien würde. Und dann müssten doch in Deutschland auch Leute bereit sein, den Teil so zu übernehmen. Und dieser Startpunkt kam aber nicht. Und dann war eben die Überlegung, ob man den nicht selber auslösen will. Und das sehen wir öfter bei Gruppen, dass man nicht in dem Vorbereiten auf den Untergang verharrt, sondern dass da auch eine Unruhe entsteht und Wartende dann auch Handelnde werden. Und eine andere Entwicklung im Rechtsextremismus, im Rechtsterrorismus, die wir haben, ist, dass Leute explizit von Anfang an weitergehen. Das ist dann der sogenannte militante Akzelerationismus, also Beschleunigung. Das sind Rechtsextremisten, die davon ausgehen, dass die Gesellschaft ja eh zusammenbricht, unsere Ordnung. Und man eben nicht wie andere Rechtsextremisten irgendwie über Parlamentarismus oder Metapolitik, Kulturveränderungen, Änderungen erreichen könnte, sondern die wollen gezielt die Gesellschaft zum Zusammenbruch bringen, weil sie nur so denken, dass ein faschistischer Staat aus ihrer Perspektive möglich wäre. Und das heißt, dort geht es eben gezielt darum, vor allem durch Terroranschläge Unruhen zu verbreiten und so einen möglichen Bürger- oder sogenannten Rassenkrieg auszulösen. Was bei Ihnen sehr stark dabei ist, ist die Idee, dass wenn man Stromnetzwerke angreifen würde, dass dann überall in Deutschland oder überall auf der Welt diese Neonazi-Zellen bereit wären, loszuschlagen. Also es braucht nur das eine Signal und dann würden alle Leute losschlagen. Das ist so ein bisschen die Perspektive, die Sie haben. Zum anderen muss man natürlich auch sagen, dass Krisen natürlich auch von Rechtsextremisten verwendet werden, also die Erzählung der Krise, um Regelungen durchzudrücken. Wir sehen das in den USA mit Trump sehr stark, dass er sehr viel Krisen ausruft, um dort autoritäre Mittel nutzen zu können. Also Krise kann auch anders genutzt werden.
Diese Krisenerzählung, du hattest Trump angesprochen, aber also wir beobachten das ja auch in Deutschland, dass alles einfach Krise ist. Also ne, Migration ist Krise, die irgendwie eine Notwehr braucht, aber es gibt auch einen Kulturkampf ums Autofahren und Freiheit. Es gibt einen Kulturkampf wegen einer linksgrünen versifften queeren Wokeness. Energiepolitik ist Kult, also alles ist irgendwie Krise und Kampf, so, ne? Egal welches Thema, da würde ich auch sagen, die werden auch immer wieder neu befüllt, die werden immer wieder angepasst. Und das ist auch was, was wir ja auch einfach schon seit Jahren beobachten, ne? Also auch nochmal mit dem Bezug zu diesem Tag-X-Szenario, also was ich da auch noch im Kopf habe, sind gerade auch so Romane, die, also fiktive Geschichten und Erzählungen, die benutzt werden. Ich glaube, eines der bekanntesten sind die Turner-Tagebücher, die in den 70ern, Ende der 70er entstanden sind und ein ganz klares Szenario haben von, es gibt eine Bürgerkriegsidee, wo sich der Protagonist dann irgendwie durchkämpfen muss und ist unfassbar rassistisch, brutal, antisemitisch, also ist ekelhaft zu lesen. Und das sind aber Bücher, auf die sich Anders Breivik, der NSU bezogen haben oder zumindest nachweislich gelesen wurde. Blood and Honor haben sich drauf bezogen. Es gibt mindestens einen Terroranschlag in den USA von 95, der sich sehr, wo man das Gefühl hat, da wird sogar eine Szene versucht, aus dem Roman nachzuempfinden. Also es geht um einen konkreten Bombenanschlag, wo über 168 oder wo 168 Leute gestorben sind. Also dieser Bezug von, was sind die Krisennarrative, wir warten drauf, wir wollen das und wir versuchen das auch in der Praxis umzusetzen, das ist was, was wir immer wieder beobachten. Und klar, ich glaube, es ist ein absolut ideologischer Weltbildmoment da drin. Also wenn ich permanent Angst vor irgendwas habe oder beziehungsweise auch Rassismus, Sexismus, das funktioniert ja nur, weil ich irgendwas anderes ablehne, weil ich davor Angst habe oder was auch immer meine Gründe sind. Also du brauchst ja immer diese Feindbildmarkierung, die einfach immanenter Teil von einem geschlossenen rechten Weltbild ist. Ich glaube auch, was so Themen sind, Migration hatte ich schon angesprochen. Ich glaube, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass selbst sowas wie Transhumanismus, KI, in rechten, also teilweise benutzen rechte Publikationen KI-Bilder für ihre Artikel. Teilweise wird aber auch darüber geredet, dass das ja auch Möglichkeiten sind, um uns wieder zu einem sozial erwünschten Verhalten zu zwingen. Ich habe so einen Artikel im Kopf, wo darüber gemeckert wurde, dass bei Bild-KI Softwaren, du zum Beispiel, wenn du Europäer eingibst, keinen weißen Mann rauskriegst, dann wird darüber gemeckert, dass das ja nicht in Ordnung ist, dass du historische Bilder dir nicht kreieren lassen kannst, wie, und die Beispiele waren dann Großbauten aus dem Nationalsozialismus oder Kriegsszenen aus dem Zweiten Weltkrieg, und dass das quasi auch so eine politische Zensur ist, die da stattfindet. Also es ist wirklich sehr vielfältig, worüber und wo überall eine Krise und eine Katastrophe gesehen.
Rechte AkteurInnen besetzen also gezielt das Feld des Preppens mit autoritären, ausgrenzenden und völkisch aufgeladenen Strategien. Vom Survivalismus über Selbstversorgungsfantasien bis hin zu Siedlungsprojekten. In digitalen Räumen verbreiten sie dabei apokalyptische Erzählungen, schüren gezielt Misstrauen gegenüber demokratischen Institutionen und linken Menschen und präsentieren sich selbst als vermeintlich handlungsfähige Alternative zur, in Anführungsstrichen, zerfallenden Gesellschaft. Dabei wird das Narrativ der Vorsorge zur ideologischen Waffe. Doch was können wir dem entgegensetzen? Solidarische Netzwerke statt rechtem Individualismus. Zusammen statt einzeln. Fatma vom Verein Polylux und Miro von der Organisation CEMAS erklären das so.
Auch zu dieser Resilienzfrage. Ich habe dann halt, also so antifaschistischer Selbstschutz. Ich habe schon das Gefühl, dass die Vereinsamung dort Leute zum Verzweifeln bringt und diese, sobald ein Kollektiv, eine Gruppe entsteht, wo man gemeinsam Sachen machen kann, sich organisieren kann, überlegen kann, wie können wir gemeinsam agieren, kommen sie heraus aus der Isolation und stärken sich auch gegenseitig. Und das ist, glaube ich, auch eine Stärke da drin, dieses solidarische Miteinander als Wir zu sehen und dieses Wir aber auch nach außen zu projizieren mit, wen wollen wir eigentlich? Wir wollen einen Raum für Queere schaffen, wir wollen Geflüchtete, die hier ankommen, unterstützen, wir wollen sie auch schützen und sie mit in unsere Gruppe nehmen. Sie ist ja nie eine Gruppe, die irgendwie in sich geschlossen ist. Sie ist immer offen, sie ist immer für alle da. Und ich glaube, das ist total wichtig an diesen Orten, diese Räume zu schaffen und diese Begegnungen zu schaffen und dadurch halt auch sich selber eigentlich eine Handlungsfähigkeit zu holen. Und ich glaube, darum geht es, sich selber in der Situation eine Handlungsfähigkeit zu holen. Und ich glaube, da gibt es irgendwie die, für mich irgendwie auch Projekt in Greiz, was ganz viel von auch so Konzerten, aber auch Workshops zum Gärtnern macht, also zum Prepping, also mit oder Kräuterwanderungen und damit ja auch die verschiedensten Zielgruppen. Das sind eigentlich echt alles so Altpunker jetzt, aber die auch gucken, wie sie die verschiedensten Zielgruppen, dann kommen auch die Omas dazu oder die Rentnerinnen, weil sie auf die Kräuterwanderung Lust haben oder das Jugendprojekt in Bautzen, das ist ein Jugendclub, den sie selbst verwalten. Was sie auch gemacht haben, ist, sie haben in ihrem Garten so ein Urban Gardening Projekt mit Hochbeeten gestartet. Seitdem sind auch die anderen Nachbarn aus der Umgebung da, die keinen Garten haben und da mitagieren können. Und dadurch ist halt das, was sie dadurch schaffen, und das finde ich ganz bewundernswert, ist sozusagen auch Menschen, die jetzt nicht sich als linkspolitisch oder als Antifaschisten verstehen, denen einen Raum zu schaffen, da den mitgestalten zu können. Und dadurch haben sie halt auch einen anderen Bezug zu denen. Und das, also, und dass das total wichtig ist, halt da auch eine Politisierung oder eine Beschäftigung damit losgeht mit, und sie sich anders mit Inhalten auseinandersetzen. Und deswegen habe ich gesagt, das eine ist aber auch Kommunikationswege schaffen. Wie kommunizieren wir miteinander? Wie schaffen wir Schutzstrukturen, um uns gegenseitig zu schützen? Und was ich auch, was immer mehr auch entsteht, und ich glaube, das ist, also das sieht man ja auch in diesen, also diese Angriffe gerade auch auf queere Menschen ja immer auch noch vermehrt und dieses auch, was in der Krise, dieses Feindbild queer, also das ist ja der Wahnsinn, also wo man da steht, ist so, keine Ahnung, was man euch da wegnimmt oder ob man euch dazu zwingt, aber dass es viel mehr wirklich einfach Selbstverteidigungskurse, Kampfsportgruppen gibt, die jetzt nicht, sondern wo es einfach wirklich um Empowerment geht. Ich gehe zum Training, ich entdecke meinen Körper, ich entdecke, wie kann ich mich auch verteidigen, und einfach da viel mehr entsteht. Und was ich dann auch, und was ich eigentlich immer ganz toll bei diesen Projekten finde, ist, sie überlegen immer, wie können sie ihre Nachbarschaft, wie können sie den Kreis, also wie können sie auch andere Menschen, die nicht nur irgendwie aus unserem Spektrum erscheinen, mit inkludieren. Und dann ist es sowas wie, weil Nazis machen das schon immer, was Nazis im Osten schon immer machen und auch andere Rechte, sie bieten Jugendprogramm, sie bieten Familienprogramm, also wenn ich das jetzt mal ganz banal sagen kann, und machen Jugendarbeit, um irgendwie Leute abzufangen, wo da, wo irgendwie man sich das Angebot nicht leisten kann, wo irgendwie, und wenn sie dann mit dem Fußballverein und der kostenlosen Bratwurst werben, haben die Menschen das Gefühl, die machen was für uns. Und ich glaube, das ist total wichtig, dem irgendwie auch was entgegenzusetzen. Genau deswegen meine ich so, die Sport- oder so queere Sportvereine machen dann auch Kinderkurse, also wo jeder hingehen kann, und wie total wichtig das dann ist, da wo kein Angebot ist, Angebote nicht denen zu überlassen, weil Rechte machen das, sondern gucken, wie können wir auch Angebote schaffen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Idee, und ich glaube, das ist für mich das Solidarische miteinander. Wie können wir überlegen, wie wir alle mitnehmen, aber auch wie können wir unseren Einfluss da drinnen verstärken? Und das, glaube ich, genau, das ist für mich total wichtig, das irgendwie zu unterstützen, weil ich glaube, das ist auch die Perspektive von mir irgendwie als Geflüchtete, die nach Thüringen kam und da als irgendwie Flüchtlingskind gelebt hat. Es waren diese Räume, die ich gebraucht habe. Es waren genau die Räume, wo ich auch Schutz gefunden habe, aber wo ich auch die Möglichkeit hatte, mich zu politisieren oder mich mit Themen auseinanderzusetzen und nicht Rechten ausgesetzt zu sein. Also war man trotzdem, aber nicht nur, wenn man nicht das Gefühl gehabt hätte, irgendwie auch Solidarität zu erfahren. Und ich glaube, das ist total wichtig, Solidarität als Kollektiv, aber auch als Gemeinschaft, wo alle mit inkludiert werden und nicht ausgeschlossen werden. Und ich glaube, das sollte auch der Unterschied sein zu, es ist nicht was sollte nicht individuell und vor allem auch nicht völkisch gedacht werden, sondern irgendwie gemeinsam.
Wenn wir an Prepping denken, denken wir viel an den einsamen Mann im Bunker, der seine Waffen und seine Nahrungsvorräte hat niemand dran teilhaben lässt. Aber preparen, sich vorbereiten, kann man ja auch anders interpretieren, als man will bereit sein, anderen Menschen zu helfen. Man will in einer Krisensituation eben in der Lage zu sein, fähig zu sein. Und ich glaube, davon braucht es mehr Menschen, wenn die Krise stattfindet. Deshalb der Appell an alle. Und ich glaube auch, die Gesellschaft ist dann doch stabiler, als die Rechtsextremen es annehmen. Klar sehen wir in Krisenmomenten Hamsterkäufe wie in der Pandemie. Wir haben aber auch gesehen, wie Leute Zettel aufgehangen haben in den Hausfluren, dass sie für ältere Menschen einkaufen gehen. Also ich glaube, die Helfenden sind schon sehr viele. Ich glaube, die Frage ist, wie können wir diese Leute kompetent bekommen in Krisensituationen, dass sie dort handeln können. Und prinzipiell greifen rechtsextreme und verschwörungsideologische Gruppen gerade einen sehr starken einen Mangel der Gesellschaft auf, und zwar Vereinsamung und fehlende sinnstiftende Erzählungen. Das bieten sie derzeit in absurden sinnstiftenden Erzählungen, man rettet das Abendland und ähnliches. Aber ich glaube, diesen Mangel haben sie richtig erkannt, und sich gemeinsam darauf vorbereiten, kompetent zu sein, sich zu unterstützen. Ich glaube, hier haben wir auch diese Gemeinschaft, und hier kann auch eine sinnstiftende Erzählung draus werden. Wir sehen das in Finnland sehr stark, die immer der konkreten Bedrohung und durch Russland ausgesetzt waren, dass dort ein anderes Gemeinschaftsgefühl zumindest entsteht. Und ich glaube, deshalb ist die Soli-Prepping auch Teil der Lösung gegen diese Krisensituation, wie wir Gemeinschaften und eben auch sinnstiftende Erzählungen schaffen können.
Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es mit dem Soli-Prepping weitergeht. Gerade für das Leben im Kapitalismus und mit drohendem Rechtsruck und Klimakollaps sind solidarische Netzwerke unerlässlich. Wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, findet ihr alle Infos zum Kongress auf der Webseite von Cardus. Außerdem gibt es Mitschnitte aller Panels, falls ihr euch noch mehr in das Thema vertiefen wollt. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. An dieser Stelle wollen wir auch nochmal auf den Verein Polylux aufmerksam machen, der bei der Konferenz vertreten war. Der Verein unterstützt linke und linksradikale Projekte in Ostdeutschland. Wir haben 2022 mit ihnen ein Interview geführt. Auch das verlinken wir euch in den Shownotes. Das war Lisa Bouvier mit Gottlos glücklich. Hören wir jetzt, warum es sich lohnt, am 1. Septemberwochenende nach Bremen zu fahren.
So gingen die drei Stadtmusikanten, der Esel, der Hund und die Katze, weiter und trafen beim nächsten Hof einen Hahn, der aus Leibeskräfte schrie. Sie fragten ihn: Warum schreist du so? Was hast du vor?
Sie wollen mich morgen in der Suppe essen, und da soll ich mir heute Abend den Kopf abschneiden lassen. Nun schrei ich aus vollem Hals, solange ich noch kann.
Ach was, zieh doch lieber mit uns fort, wir gehen nach Bremen. Etwas Besseres als den Tod findest du überall.
Und vom 4. bis 7. September finden in Bremen im Alten Sportamt auch die A-Tage statt.
Unter dem Titel Militant für das Leben statt militaristisch in den Tod beschäftigen wir uns mit anarchistischen Perspektiven auf praktischen Internationalismus und lokale Widerstandsfähigkeit.
Wie können wir uns vorbereiten zu desertieren? Wie können wir handlungsfähig bleiben und das Kriegsregime entwaffnen? Wie erhalten wir unsere Widerstandsfähigkeiten in Zeiten zunehmender Rechte, autoritärer und staatlicher Angriffe? Und wie können wir solidarische Strukturen für diejenigen ausweiten, die seit Jahren am stärksten von den Angriffen betroffen sind? Wie können wir schon heute ein Stück Utopie in unser Leben holen und uns gleichzeitig aber ermöglichen, aus der Vereinzelung raus auf die Straße zu kommen?
Lass uns zu diesen und ähnlichen Themen und Fragen lernen, diskutieren, organisieren und vernetzen, um gemeinsam aus unseren utopischen Perspektiven Realitäten werden zu lassen. Und ihr kennt das, wir machen das mit Diskussionsrunden, mit Vorträgen, Workshops zur Theorie, aber es gibt auch einige Praxis-Workshops bei uns.
Mehr Infos findet ihr bei tumulte.org oder bei FOMO Bremen. Da laden wir dann auch das Programm hoch, sobald es fertig ist. Wenn ihr Fragen habt, irgendwie einen Schlafplatz braucht oder uns auch gerne Texte schicken wollt, die wir dann vorweg in den Reader packen, schreibt uns bei a-tage-bremen@riseup.net.
Also kommt zu uns nach Bremen.
Ob musizierend oder nicht.
Ja, genau. Kommt vom 4.9. bis 7.9. zu den A-Tagen. Wir sehen uns da.
Und freuen uns.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Yo, yo, yo. Wo herrscht Anarchie? Ist in the house. Ja, 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 ihr wisst schon, unsere satirische Presseschau zum Wirken der Anarchie. Und da soll noch jemand sagen, die Anarchie würde nicht herrschen. Wir finden doch alle Nase lang Belege dafür. Dieses Mal gehen wir richtig Meta und besprechen einen Artikel auf der Website nachtkritik.de, die ihrerseits wiederum eine Medienschau betreibt. In dem vorliegenden Beitrag geht es um ein Interview des Tagesspiegels mit Sibylle Berg, die unter anderem langjährige Kolumnistin beim Spiegel war. Heute ist sie allerdings Abgeordnete für die Partei im Europäischen Parlament. Und darum geht es in dem Interview. Unter anderem heißt es in dem Bericht:
Warum haben Sie bislang nur eine einzige einminütige Rede gehalten? Fragte Nolte.
Und weiter heißt es:
Ich arbeite lieber unauffällig im Verborgenen an der Zerschlagung des Systems, sagt Sibylle Berg im Interview. Scherz. Würde ich nie machen.
Na, schade. Aber vielleicht ist das ja auch nur eine Schutzbehauptung. Was sagt sie denn Positives zu ihrem neuen Job?
Überrascht hat die Autorin, wie viel Freude ihr das kollektive Arbeiten macht. In ihrem Büro gibt es, dem Interview zufolge, Sisalteppich und Sitzkissen. Laut Berg eine Hippie-Lounge statt Hierarchien.
Kollektiv statt Hierarchien, das geht alles schon mal in die richtige Richtung. Und Sibylle Berg fasst ihre Haltung eben auch wie folgt zusammen.
Ich glaube an Respekt, Freundlichkeit und Anarchie.
Naja, klingt gut. Jetzt nur noch aus dem Parlament austreten und schon kann es losgehen mit einer tatsächlich politischen Karriere. Wir blicken zurück. Denn auf der Website coolis.de finden wir einen Artikel unter dem Titel
Das letzte Spiel der DDR. Eine Nation im Umbruch und ein Finale im Zeichen der Anarchie.
Das klingt auf jeden Fall sehr vielversprechend.
Berlin, 2. Juni 1990. An diesem denkwürdigen Tag fand in Ost-Berlin das letzte Pokalfinale der DDR statt. Dynamo Dresden, der amtierende Meister, traf auf den Zweitligisten PSV Schwerin. Es war mehr als nur ein Fußballspiel. Es war ein Spiegelbild einer Nation im radikalen Umbruch, gefangen zwischen dem Mauerfall und der bevorstehenden Währungsunion.
1990, also das Jahr nach dem Mauerfall, aber noch vor der sogenannten Wiedervereinigung. Ja, das war wohl eine spezielle Zeit. Im Artikel heißt es dazu:
Das Jahr 1990 war eine Zeit der Anarchie, in der Autorität kaum noch zählte. Die DDR befand sich im Schweinsgalopp des gesellschaftlichen Wandels.
Im Schweinsgalopp des Wandels, sehr schön ausgedrückt. Aber was war das konkret?
Diese wilde Zeit war geprägt von Aufruhr und Randale.
Ach so, Fußball und widerständiger Geist. Was hatten wir schon anderes erwartet? Die Passauer Neue Presse präsentiert neue historische Erkenntnisse zu Burgkirchen, einer Gemeinde in Oberbayern. Die Zeitung betitelt das Ganze mit:
Als sich Anarchie in Burgkirchen ausbreitete.
Offenbar gehen die neuen Erkenntnisse auf eine stadtbekannte Person zurück.
Alois Remmelberger, Ortsheimatpfleger von Burgkirchen und Dorfen, hat wieder in den Archiven geforscht und Interessantes über die Zeit vor 80 Jahren im Alztal herausgefunden.
Super, da sind wir mal gespannt.
Nach der deutschen Kapitulation und dem Ende des Zweiten Weltkriegs machte sich Gesetzlosigkeit in Burgkirchen und Umgebung breit. Lesen Sie im Folgenden, was Heimatpfleger Alois Remmelberger über die dramatischen Ereignisse vor 80 Jahren zutage gefördert hat.
Ja? Kommt da noch was? Nur die Bezahlsperre. Aber keine Sorge, wir wissen, was damals passiert ist. Der Heimatpfleger fand verschiedene Bilder, die belegen, dass sich in Burgkirchen eine queere Kommune aus Vagabundinnen gründete, die den Ort ob seiner malerischen Umgebung ausgesucht hatten. Oder fand er doch das Gründungsdokument einer proletarischen Räterepublik Alstal, die kurz ausgerufen wurde, aber von den einrückenden GIs in Zusammenarbeit mit den Resten der nicht entnazifizierten deutschen Sicherheitskräfte blutig niedergeschlagen wurde? Nein, vermutlich fand der Heimatpfleger ganz Unerhörtes. In einer damals neu erschienenen lokalen Wochenzeitung dokumentierten Frauen, Ältere und Kinder aus dem Ort, wie sie zusammenkamen, alle Läden und den Grundbesitz enteigneten und von den zurückkehrenden Soldaten forderten, dass diese sich an die neuen feministischen und anti-ageistischen Gepflogenheiten in Burgkirchen zu halten hatten. So oder so, in Burgkirchen und Umgebung herrschte zweifellos Anarchie. Und bald auch an einem Ort in deiner Umgebung.
Das war's auch schon für diesen Monat. Falls ihr Feedback habt, schreibt uns gerne an aradio-berlin@riser.net. Ihr erreicht uns außerdem auf Mastodon unter aradio-berlin@kollektiva.social. Wir freuen uns außerdem, wenn ihr uns eure Karaoke-Wünsche für unsere Soli-Party am 20. September zukommen lasst. Also, bis zum nächsten Monat.
Ara bueno no n'hi ha qui guanyi. Encara no tinc cara, tinc la fava com el Louis de Pinocho. De moment, tot està ple de gent, em puja per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, fiesta para la festa. Fiesta para la festa. Fiesta para la festa.